die Gelegenheit, die Sie mir geben, sehr gerne. Litauen zusammen mit den anderen zwei Kleinstaaten Lettland und Estland bildet das sogenannte Baltikum. Das Baltikum, Landstreifen, das grob gesagt in gerader Linie von Helsinki bis Königsberg sich erstreckt, dem jetzigen Kaliningrad. In einer Länge von etwa 1000 Kilometer, Breite etwa 300 Kilometer. Und das Baltikum ähnelt einer angebissenen Brotschnitte. Der weiche Teil dieser Schnitte wurde von Deutschland, Russland, Weißrussland und Polen stets angeknabbert oder verschlungen. Es war und ist und wahrscheinlich wird bleiben eine unruhige Grenze. Litauen, das geografisch westlichste Land des Baltikums, ist etwa flächenmäßig so groß, ja etwas größer als die Schweiz, hat aber nur 3,5 Millionen Einwohner. Litauisch sprechen etwa 4 Millionen Menschen, davon etwa 700.000 im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten.
Ist eigentlich Litauisch eine slawische Sprache, Herr Professor Juraitis?
Es ist eine seltsam isolierte Sprache. Sie gehört nämlich nicht der slawischen und nicht der germanischen, romanischen Sprachfamilie an. Von den Philologen wird diese Sprache besonders geschätzt. Man sagt, sie sei dem Sanskrit am nächsten. Ein Schweizer, Josef Ehret, der Universitätsprofessor im alten Litauen war, hat eine Studie darüber geschrieben, Adam, der Europäer, das ist die litauische Sprache. Es ist interessant, dass einige Schweizer Wissenschaftler die litauische Sprache heute sehr gut beherrschen. Und neulich hat ein junger Student, Studenten sind ja immer jung, ein Student seine Doktorarbeit in Zürich über eine literarische Vorkriegsströmung gemacht und auf Litauisch geschrieben und eben, wie gesagt, in Zürich in drei Sprachen verteidigt hat. Nämlich Litauisch, Deutsch und Russisch. Und summa cum laude.
Das ist ja wunderbar. Wirtschaftliche Lage in Litauen. Ich meine, Litauen ist ja ein Land, das bisher von den Russen annektiert worden war. Wie ist das heute?
Tja, ich bin ja kein Wirtschaftswissenschaftler, aber mir scheint, dass die heutige wirtschaftliche Lage entspricht in etwa der wirtschaftlichen Lage nicht nur in den anderen ehemals von Bolschewismus beherrschten Ländern, sondern vor allem der DDR, der ehemaligen DDR. Der zweite Teil Ihrer Frage nach den wirtschaftlichen Folgen der Kollektivwirtschaft geht weit über die Wirtschaft hinaus. Die Kollektivwirtschaft hat in einer um 1940 zum 95% autarken Agrarwirtschaft nur ungeheure Verheerungen angerichtet. Sogar die Landschaft des Landes wurde verändert. Aus einer Moränenlandschaft wurde eine große, riesige Kuhweide. Und zugleich wurde die Weisheit der Bauern zerstört. Nämlich die Bauern, die erfahrenen Bauern und die Blüte unserer gebildeten Intelligenz, auch Agronomen, kamen in Eiswüsten Sibiriens um.
Jetzt seid ihr aber in Litauen an der Arbeit, ihr seid also wieder zurückgegangen nach Litauen. Warum ist denn das gewesen?
Tja, Herr Professor, wiederum muss ich mir Ihre Frage irgendwie erweitern. Ich bin nicht zurückgekehrt. Ich bin einfach nach Litauen gegangen, wie die vielen Entwicklungshelfer in Anführungszeichen in andere Länder. Denn nach 50 Jahren solcher Zerstörung und Veränderung gibt es keine Rückkehr. Es gibt nur ein Hingehen in ein geistig, ja, in ein geistig fremdes Land. Sie haben gefragt, warum ich hingegangen bin, also warum ich zurückgekehrt bin. Gemütsmäßig litt ich alle diese Jahre sehr am Heimweh, an der Länge zieht, wie wir hier sagen. Und Dankbarkeit und Neugierde und auch ein heiliger Zorn trieb mich an den Orten meiner Kindheit und Jugend zurück. Ein heiliger Zorn. Irgendwie wollte ich diese Demütigung und das Unrecht nicht gut machen, aber irgendwie mich direkt, ich habe richtig Schadenfreude gehabt, um zu zeigen, jetzt können wir da wieder anfangen, wo sie uns gehindert haben, von Gott und Vaterland zu reden.
Und da wollt ihr dabei sein, oder? Und wollt da an dem Aufbau, was jetzt notwendig ist, machen. Aber ganz konkret, was die jetzt hier schaffen?
Ja, mir wurde wunderbare Gelegenheit gegeben, an zwei Priesterseminarien in Kaunas und Vilnius zu arbeiten, dann an der Pädagogischen Universität von Vilnius und vor allem an der Theologischen Fakultät in Kaunas. Da darf ich also aushelfen.
Das sind also zwei Priesterseminare, wo ihr dort Philosophie machen. Was haben denn die Seminare so für Probleme und für ein Aufbau, man sagt dem Hito mit einem Fremdwort, eine Struktur?
Ja, vielleicht muss ich ein bisschen Sie ergänzen. Wir haben also drei Priesterseminarien. An zwei arbeite ich und der dritte ist in Telšiai, das ist der sogenannte Niederlitauen. Und die sind sehr ähnlich den Wallisern, auch was Sprache angeht. Nicht alle Litauer verstehen diese Leute. Und da arbeite ich noch nicht. Aber soweit ich es gehört habe, alle drei Seminarien, also die von Kaunas, von Vilnius und Telšiai, die haben die gleiche Struktur. Und Sie werden wahrscheinlich schmunzeln. Bis jetzt war das ein rein tridentinisches Priesterseminar. Die Probleme sind weltweit gesehen dieselben wie im übrigen Europa. Praktischer Materialismus, Abstumpfung für alles, was nicht alltäglich ist, was nicht sofort gebraucht werden kann. Spezifisch litauische Probleme der Seminarien. Tja, die jetzigen Seminaristen sind fast alle, oder sagen wir, stammen fast alle aus den sogenannten Kindergärtenfamilien. Die Eltern mussten arbeiten und die Kinder wurden am Morgen in den Kindergarten gebracht. Und unseren Studenten fehlt fast ganz religiöses Erlebnis und geschichtlich-humanistischer Hintergrund Europas. Darum haben wir auch augenblicklich nur alte Philosophielehrer, wie mich und noch ältere, denn Philosophie war vollständig ausgeschaltet. Sie begann mit Lenin und endete irgendwo bei Brezhnev. Die Neuen keine mehr ernst nahm. Zum spezifisch litauischen Problem in Seminarien gehören auch die vielen spät getauften und spät berufenen Männer. Viel große Sorge machen mir die sogenannten Bekehrten, die plötzlich irgendein Erlebnis hatten und dann sind ins Seminar gelandet. Und da denke ich manchmal an Martin Luther, der auch nach einem Gewitter Mönch geworden ist. Und eben neben den blutjungen Männern, die nach der Matura zu uns stoßen, da sitzen alte Männer Und alle haben praktisch keine theologischen Kenntnisse und keinen abendländischen Hintergrund und Kulturhintergrund.
Ihr habt gesagt, dass das wirklich ein tridentinisches Seminar ist, was ihr dort arbeitet. Wie ist denn so ein Tagesablauf? Was machen die eigentlich da genau?
Ja, da muss ich Ihnen, ja, vom Tridentinum wollen wir hier nicht zu viel reden. Sonst würde man dann zu Econ irgendwie in Verbindung gebracht und das sind wir wirklich nicht. Aber vielleicht nur noch ganz kurz, dass eben gerade, dass viele Professoren, die noch älter sind als ich, die können natürlich nicht von dieser Struktur lassen und sind auch mit den Studenten in verschiedenen so ein Verhältnis, das heute eben nicht geht. Und darum manchmal entstehen also große Spannungen, denn unsere Lebensbedingungen heute sind ganz anders als das Leben, das im Seminar gelebt wird oder diese Regel. Und darum sind wir jetzt, wir gehen daran jetzt wirklich mal gründlich das Pastores Dabo Vobis, diese päpstliche Enzyklika wirklich durchzuarbeiten. Und etwa 4 Schwerpunkte kristallisieren sich in der Priestererziehung heute. Der erste Punkt, würde ich sagen, das ist Gottlob Tridentinum. Die Heilige Messe ist der Mittelpunkt des Tages. Und durch die Liturgie der Heiligen Messe, die uns jetzt so ermöglicht ist durch das Konzilium, die Liturgie dient dann also weitgehend auch die religiösen Erlebnisse zu vertiefen und den Menschen, den jungen Menschen, das religiöse Qualitätsgefühl zu geben. Dann der zweite Punkt, wir versuchen die Studenten, ich würde sagen direkt in meiner Art, zu zwingen, ihre Freiheit zu gebrauchen und eigene Initiative zu entwickeln und das Gehörte, die Schule, praktisch anwenden. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte, das ist sehr unmodern wahrscheinlich hier im Westen, dass im Seminar wird versucht, eine gewisse Abgeschiedenheit, Abgrenzung des Seminars von den Alltagsaktualitäten durchzuführen. Wir sagen immer, es gibt so viel Unruhe in unserem Land heute, dass wir den Studenten wirklich einen kleinen Windschutz bieten wollen und dass sie nicht auf alle die Zeitungsmeldungen, die oft so schrecklich sind, stellen Sie sich mal vor, vermischte Meldungen von NCZ auf 3 Seiten auszudehnen. Und wenn das die Studenten lesen und dann auf die im Fernsehen sehen, also das gibt nichts, das tut nur zerstreuen und ganz auf eine böse Weise zerstreuen. Darum versuchen wir, so eine gewisse Klausur durchzuhalten, solange das Studium dauert. Dann der vierte Punkt, das ist vielleicht, das schmunzeln Sie vielleicht, wir setzen sehr viel auf das Benimm dich, also psychologisch-theologisches Benimm dich, Umgangsformen im weitesten Sinne. Und da habe ich also wirklich den philosophischen Teil von Knicke entdeckt. Und das ist für uns heute sehr aktuell.
Auf die Grundsätze, was ihr mir gerade gesagt habt, Herr Professor Juraitis, nachdem ihr in Litauen die ewige Priesteramtskandidaten erziehen, das schmunzle ich gar nicht. Zum Beispiel euch, was ihr gesagt habt wegen Knicke, das finde ich fantastisch. Knicke hätten wir hier im Westen euch sehr stark nötig. Ich wollte aber doch ein bisschen nachfragen, wie ist denn so ein Tag in dem Seminar? Wie ist für einen Seminarist? Wie läuft der ab?
Sie sind ein hartnäckiger Frager, also ein richtiger Mathematiker. Tagwacht ist an den Werktagen um 6 Uhr. Dann haben die Studenten Gelegenheit, einen Auslauf zu machen. Und viele also gebrauchen also das sehr. Laufen also, wir haben also, das Seminar liegt zwischen zwei Flüssen, ist sehr, sehr schön gelegen und sehr günstig. Da laufen einige Runden. Dann duschen, das ist natürlich nicht sehr angenehm. Für uns wäre das, weil meistens kein warmes Wasser gibt. Aber für die jungen Leute scheinbar ganz sehr beliebt. Und dann gibt es das sogenannte Morgengebet. Das wird dann so lautes Gebet. Und dann die Studenten machen die Betrachtung, was ich da nicht sehr gerne sehe, dass sie in der Kirche sitzen müssen. Und stellen Sie sich mal vor, im Priesterseminar in Kaunas, da sind 170 Studenten etwa, und wenn sie da zusammensitzen, das ist irgendwie so eine beklemmende Stimmung, aber ich darf eben, das ist Tridentinum, ich darf das nicht irgendwie noch kritisieren, aber ich glaube, dass der neue Erzbischof da auch eine gewisse Abhilfe schaffen wird. Denn die alten Professoren sagen, ja, unsere Studenten sind noch nicht selbstständig. Wir können sie noch nicht ins Zimmer zurücklassen. Und dann im Zimmer wohnen manchmal zu dritt, zu viert. Und dann verschiedene Kurse. Das ist ein schwieriger. Und dann ist die Heilige Messe. Und um 8:30 ist das Frühstück. Das ist sehr ausgiebig in Litauisch, was wir können. Also gebieten wir den Studenten. Und dann um 9 Uhr beginnen die Vorlesungen. Und die Kongregation in Rom hat uns schon uns gesagt, also, dass wir zu viele Stunden haben, dass wir die Schulstunden einfach gering, also wie sagt man das, wir müssen einfach einschränken.
Dass ihr also zu viel macht, indem sie ja viel Stoff durchnehmen.
Ja, denke ich mal, also, dass wir eben zu viel indoktrinieren, würde man auf im linken Dialekt sagen. Das wird jetzt in diesem Jahr wird das sich auch ändern. Dann gibt es vielleicht so eine Viertelstunde Adoratio, das wird also sehr streng gehalten, also vor dem Mittagessen. Dann das Mittagessen, und also um 2 Uhr sind bereits schon manchmal die Sprachstunden, denn wir sind an der Universität angegliedert, und da ist Englisch, also ist die Pflichtsprache, also Pflichtfach, und alle Studenten müssen Englisch lernen, müssen wir irgendwas unterbringen. Also was hier in Brieg oder auch in Westen in der Mittelschule durchgenommen wird, müssen wir nachholen. Auch die Weltgeschichte zum Beispiel. Und da sind die Studenten wirklich also manchmal überfrachtet.
Die haben ja sehr wahrscheinlich viel historischen Materialismus müssen lernen und die Geschichte aus marxistischer Sicht, sehr wahrscheinlich.
Ja, nur das. Ich habe ja schon gesagt, dass die beginnt 1917 die Weltgeschichte, und Lenin, nachher war da noch Stalin eine Zeit lang das große Licht. Und dann eben sendet irgendwo bei Brezhnev und Da ist auch der Zerfall der jeglichen Ideologie. Das ist ganz ähnlich wie im Westen. Also niemand nahm das ernst. Nur ich in Brieg musste dann noch in den 60er Jahren noch einmal einen halben Meter Bücher kaufen und den Marxismus. Aber ich habe den so gut gelernt, dass ich sogar den Chefideologen in Litauen, dem habe ich mal gesagt, sie haben viel zu wenig auf der Platte. Also sie sollten Marxismus bei mir lernen.
Gut. Herr Professor Jureitis, ich danke Ihnen, dass Sie zu Radio Rotto gekommen sind und wünsche Ihnen noch schöne Ferien im Wallis. Wir kehren eben am nächsten Sonntag wieder, und zwar im Gespräch über Kirche in Litauen, Gesellschaft und so weiter. Danke vielmals. Wie vorher kehren wir jetzt Musik, und zwar von Wolfgang Amadeus Mozart, ein Stück.